Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Mit dieser Atmosphäre für heimliche Zuschauer war natürlich brutal. Die Stimmung hier in Parken ist halt brutal. Und ich glaube, das, was wir alle in Dänemark oder über die ganze Welt miterlebt haben letzte Woche, das hat einfach die Atmosphäre noch brutaler gemacht.
Brutal, wohl bei dieser Europameisterschaft, das neue Lieblingswort von Jusuf Paulsen, Dänemarks Stürmer. Nach dem Spiel gegen Russland war das. Mein Name ist Raphael Späth, bei mir Matthias Friebe. Matthias, das war schon der Stimmungshöhepunkt der Vorrunde bei dieser Europameisterschaft, oder?
Ja, ich würde sagen, Kopenhagen ist ein bisschen das emotionale Epizentrum dieses Turniers. Ne? Man hat ja vorher nicht so ganz gewusst, wie ist das in 11 Ländern und in 11 Städten. Und jetzt ist Kopenhagen irgendwie für die ganz großen Emotionen zuständig. Nicht freiwillig geplant, aber jetzt dazu geworden.
Ja, und die Fans in Kopenhagen, die haben die Dänen ja quasi in die K.O.-Runde getragen, kann man fast schon sagen. Beim Spiel gegen Russland 4:1 haben sie dann auch schlussendlich gewonnen. War das eine Ausnahme bei dieser Europameisterschaft oder ist es tatsächlich so, dass die Mannschaften, die zu Hause spielen konnten, einen Vorteil hatten? Diese Frage wollen wir heute im Players-Podcast mal besprechen. Matthias, ich bin in den letzten Stunden so ein bisschen zum Datenjournalist mutiert und habe mir gedacht, ich schaue mir jetzt einfach mal die Ergebnisse dieser Vorrunde an und schaue mal, wie diese neuen Nationen, die ihre Spiele zu Hause austragen durften in der Vorrunde, so gespielt haben. Und man muss sagen, es war dann doch recht erfolgreich. Also es hat schwach angefangen. Am ersten Spieltag gab es 9 Heimspiele und nur 3 Siege. Insgesamt in dieser Vorrunde gab es 24 Heimspiele und 12 Siege, also eine 50-prozentige Siegquote. Kann man sagen, es gibt einen Heimvorteil bei dieser Europameisterschaft?
Ja, statistisch gesehen natürlich schon. 50% Siegquote, das ist jetzt, wir hatten gerade nochmal das Thema Auswärtstorregel abgeschafft von der UEFA. Da ist nochmal darüber gesprochen worden, dass die Zahl der Heimsiege in den letzten Jahren immer weniger geworden ist und auch die Zahl der Heimtore. Das war in den 60er, 70er Jahren noch viel mehr als jetzt, aber 50% Quote ist schon ziemlich beachtlich und man muss ja sagen, es liegt vor allem an den Niederländern und den Italienern, die von den 12 Heimsiegen in der Vorrunde schon mal 6 abgeräumt haben. Aber gerade diese beiden Mannschaften haben da wirklich von profitiert. Dann haben wir noch 2 Heimsiege von den Engländern und dann noch 4 Mannschaften mit jeweils einem Heimsieg, unter anderem eben auch die Deutschen.
Ich finde es auch interessant, dass die Niederländer und die Italiener, die jetzt so von diesem Heimvorteil profitiert haben, im Achtelfinale nicht zu Hause spielen. Also die Italiener spielen jetzt in London anstatt in Rom, die Niederländer spielen jetzt in Budapest anstatt in Amsterdam, die Dänen spielen nicht in Kopenhagen, sondern in Amsterdam. Warum hat man das nicht einfach so organisiert, dass diese Mannschaften quasi einfach vor Ort bleiben können? Das wäre doch logistisch und auch ökologisch die viel bessere Variante gewesen.
Weil man es nicht wollte. Man wollte nach den vielen Heimspielen in der Vorrunde dafür sorgen, dass die Fans auch andere Mannschaften zu sehen bekommen, dass es keinen dauerhaften Heimvorteil gibt. Und deswegen gibt es ab dem Achtelfinale keine Heimspiele mehr. Eine Ausnahme gibt es aber. Die Engländer spielen ja gegen die Deutschen im Achtelfinale im Wembley-Stadion. Das liegt aber nur daran, dass Dublin kurzerhand wegen der Zuschauergarantien, die man nicht geben wollte, aussortiert wurde. Denn eigentlich hätte das Spiel in Dublin stattgefunden. Und das wurde jetzt eben nach London verlegt. Aber ansonsten sind jetzt eigentlich keine Heimspiele mehr geplant. Halbfinale und Finale in London natürlich noch ein anderes Thema, aber soweit müssen die Engländer ja erstmal kommen.
Wir haben schon über die Fans und ein mögliches Superspreading-Event gestern in der Folge gesprochen. Die Reiseplanung für Leute, die ihre Nationalmannschaft quasi hinterherreisen wollen bei dieser Europameisterschaft, die wird jetzt in dieser K.O.-Runde nur noch verkompliziert, aufgrund der Corona-Situation in Großbritannien momentan. Die Quarantänevorschriften, die gelten natürlich auch während der Europameisterschaft. Bei den Finalspielen werden die dann teilweise ein bisschen gelockert. Aber es ist schon so, dass vor allem Fans, die dann auf die britische Insel wollen, erstmal in Quarantäne müssen und deshalb wahrscheinlich nicht vor Ort sein können. Das führt jetzt dazu, dass vor allem jetzt in diesem Achtelfinale Spiele quasi ohne Fans der jeweiligen Nationalmannschaften dabei stattfinden werden. In Glasgow spielt Schweden gegen die Ukraine, ohne schwedische und ohne ukrainische Fans. Das gleiche in London mit Italien und Österreich. Und in London findet auch noch ein zweites Achtelfinale statt. Du hast es vorhin schon angesprochen, England gegen Deutschland. Auch ohne deutsche Fans. Es wird quasi ein richtiges Auswärtsspiel, auf das sich aber die deutsche Mannschaft auch schon freut, sagt zumindest Manuel Neuer.
Es gibt nichts Schöneres, ganz ehrlich. Also wir treffen auf eine richtig starke Mannschaft. Die spielen zu Hause. Es ist, glaube ich, für jeden Fußballer ein Genuss, dort in Wembley zu spielen. Wir können uns Tipps holen bei Olli Bierhoff und bei Andi Köpke, wie man das macht. Und dann wollen wir versuchen, in die nächste Runde einzuziehen.
Ja, da spricht Manuel Neuer einen ganz interessanten Punkt an. 1996 gab es diese Konstellation bei einer Europameisterschaftsendrunde schon mal. England gegen Deutschland im Wembley-Stadion. Damals hieß der Sieger Deutschland im Elfmeterschießen. Da war wahrscheinlich der Druck bei den Engländern doch zu groß. Matthias, historisch gesehen, kann man bei großen Turnieren denn generell von einem Heimvorteil sprechen? Gibt es da irgendwie Zahlen, die was anderes belegen?
Ja, ich habe mich auch so ein bisschen zum Datenjournalisten gemacht, so wie du, für diese Folge. Ich habe mir die anderen Turniere alle mal angeguckt und tatsächlich finde ich ziemlich überraschend, die Quote ist seit der ersten Europameisterschaft 1960 bis heute exakt gleich. Es hat vor dieser EM 66 Heimspiele gegeben und 33 Siege. Also auch genau 50%, hat mich ziemlich überrascht. Die Quote hat sich durch die zwei Doppelgastgeber Österreich-Schweiz und Polen-Ukraine, die alle in der Vorrunde ausgeschieden sind, ziemlich dann nochmal verändert. Aber es gibt genau diese 50%-Quote in der Bilanz. Spannend finde ich auch, wenn man mal guckt, wer die Europameisterschaften am Ende gewonnen hat. Es gab drei Gastgeber, die schließlich erfolgreich waren. Spanien und Italien in den 60er Jahren und Frankreich 1984. Und ich finde, das wird dadurch nochmal spannender, wenn man die WMs dazu nimmt. Da hat seit 1978, seit dem Heimsieg der Argentinier, hat es nur noch zwei Turniere gegeben, die vom Gastgeber gewonnen wurden. 1984 die EM in Frankreich und 1998 die WM in Frankreich. Also in den letzten 40 Jahren haben nur die Franzosen den Heimvorteil bis zum Titel für sich entscheiden können, was bei der letzten Europameisterschaft 2016 dann aber im Finale knapp nicht funktioniert hat. Da haben wir, wie wir wissen, die Portugiesen um Cristiano Ronaldo in der Verlängerung gewonnen.
Also kann man sagen, für die Engländer ist es quasi ein Nachteil, dass die Finalrunde in London im Wembley-Stadion stattfindet?
So, wenn man jetzt nur der Statistik vertraut, kann man sagen, ja. Aber traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, hat schon Churchill gesagt. Von daher, das ist Kaffeesatzleserei.
Wenn wir jetzt mal unabhängig vom Sportlichen auf die Situation bei dieser Europameisterschaft schauen, wir haben extrem widrige und schwierige Bedingungen für die Gastgeberstädte und die nationalen Verbände. Natürlich geschuldet der Corona-Pandemie, die ja auch den kompletten Zeitplan durcheinander gewirbelt hat. Profitiert denn eine Stadt oder nationaler Verband in diesem Jahr davon, bei so einer Pandemie-Europameisterschaft Gastgeber zu sein?
Nicht so wie sonst, weil natürlich viel weniger Fans kommen. In Frankreich waren ja viele Zehntausende Fans vor 5 Jahren, die dann vor allen Dingen in Paris waren und sich von dort aus auf die Orte verteilt haben, wo die Spiele stattgefunden haben. Das ist jetzt schon mal wegen der vielen Gastgeber nicht so. Und dann durch Corona natürlich noch mal mehr. Also in München, wo ich ja war zum deutschen Spiel gegen Ungarn, da waren vielleicht 1000 ungarische Fans, die da hingekommen sind. Das ist natürlich ein ganz anderer Faktor für die Wirtschaft und für die Stadt an sich. Was natürlich gut funktioniert hat, das haben wir ja auch schon thematisiert, ist tolle Bilder zu schreiben. Also wer hat irgendwelche negativen Schlagzeilen aus Baku zum Beispiel gesehen? Das Einzige, was wir aus Baku wahrgenommen haben, waren Hochglanzbilder von Spielen, jubelnde Schweizer Fans und Fußball.
Also kann man sagen, da hat das Sportswashing funktioniert?
Das Sportswashing hat funktioniert. Ich würde sagen, mit einer Ausnahme. Budapest war so sehr im Fokus und das höchst umstrittene Gesetz, was während der EM verabschiedet wurde, ist durch die Regenbogenaktion in München so krass ins europäische Bewusstsein geraten. Da hat das Sportswashing nicht funktioniert. Aber in allen anderen Städten, die neuesten Meldungen aus St. Petersburg mit den krass hohen Todeszahlen, was Corona angeht, das geht alles ein bisschen unter den Bildern, die wir aus den Stadien im Fußball sehen. Und ich habe mich mit Markus Stenger unterhalten, der ist verantwortlich beim DFB für die Organisation. Der war jetzt auch Veranstaltungsleiter bei den Spielen in München. Und dem hat man schon angemerkt, dass das ein absoluter Härtetest war, diese Vorrunde.
Für mich ist eines der Key Learnings, dass man miteinander reden muss, weil alle wollen letzten Endes dasselbe. Manchmal hat man unterschiedliche Interessenslagen, aber das große Ziel, eine sichere, eine spannende Euro zu machen, die als Fest bei den Zuschauern im Gedächtnis bleibt, wenn man das so angeht, dann kann da nichts passieren. Und deswegen denke ich, dass wir unterm Strich hier immer noch sagen können, dass es sehr gut gelaufen ist. Also ich bin sehr zufrieden.
Dann schauen wir mal, ob das auch nach der Europameisterschaft noch sein wird. Ein Spiel findet ja noch in München statt, das Viertelfinale. Das war's jetzt von dieser Folge. Falls sie euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da bei Apple Podcasts zum Beispiel oder dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Falls ihr Themenvorschläge oder Kritik habt, dann lasst es uns doch gerne wissen. Schreibt uns eine Mail an players@deutschlandfunk.de oder schreibt uns auf Twitter @dlf_sport. Und Matthias und ich, wir sind dann morgen früh wieder für euch da.